die Verse 18 bis 22. Und ich lese uns jetzt diesen Text. Wir hören auf das Wort Gottes. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Anfechtung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Soweit das Wort Gottes.
Ja, ich möchte beginnen mit einer kurzen Geschichte. Es lebte mal ein wohlhabender Bauer. Er lebte ganz alleine, aber er war nicht alleine. Wenn er sich etwas zu trinken bestellte in einem Gasthaus, dann ließ er sich ein Glas für sich bringen und ein zweites für seinen Begleiter. Aber seinen Begleiter hat nie jemand gesehen. Wenn er dann sein Glas austrank, bezahlte er beide Gläser und sagte, wenn ein durstiger Mensch vorbeikommt, dann darf er das Glas austrinken. Wenn er über den Feldweg ging, dann nahm er immer die schlechtere Seite, die holprige und die vom Gras bewachsene Seite, damit auf der besseren Seite des Weges sein Begleiter gehen konnte. Und doch sah nie jemand diesen Begleiter an seiner Seite. Als der Bauer im Sterben lag, ließ er sich neben sein Bett einen Sessel aufstellen. Der legte seinen Arm so hin, als ob er jemanden an der Hand halten würde. Und er führte leise Gespräche mit dem Unsichtbaren, der in diesem Sessel saß. Dieser Bauer war ein Mensch, der ganz real in der Gegenwart Gottes lebte. Für ihn hat sich Jesus seit der Himmelfahrt nicht einfach nur in Luft aufgelöst, sondern er wusste, dass Jesus wirklich lebt, dass er bei ihm ist, an seiner Seite, dass er sein Begleiter ist, Tag aus, Tag ein. Man muss nicht dieses Verhalten des Bauers jetzt unbedingt kopieren, aber ich glaube, seine Einstellung, die dahinter steht, die darf uns gerne hinterfragen. Wie real rechne ich mit der Gegenwart unseres Herrn in meinem Leben? Glaube ich, dass Jesus mein Leben in seiner Hand hat? Ja, dass alles, was er mit mir tut, richtig und vollkommen ist? Unser Bibeltext heute Morgen, den wir gerade gehört haben, der möchte uns daran erinnern, dass Jesus alle Gewalt hat. Im Himmel und auch auf der Erde und sogar unter der Erde. Dass er überall gegenwärtig ist, dass es keinen Platz gibt ohne ihn. Und dass der Tag nicht mehr ferne ist, an dem er wiederkommt, um seine Herrschaft sichtbar aufzurichten auf dieser Erde. Unser Text spricht dabei einige wesentlichen Ereignisse im Leben unseres Herrn Jesus an. Und wir starten mal mit dem ersten Punkt in Vers 18. Ich habe ihn genannt Abstieg in das irdische Elend. Abstieg in das irdische Elend. Wir haben da gelesen, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Der Apostel Petrus hält uns hier den leidenden Herrn Jesus vor Augen. Denn in den Versen davor, in Vers 17, ermutigt er uns noch, Gutes zu tun, Und er sagte, dass wir uns nicht wundern sollen, wenn die Menschen uns Böses tun, obwohl wir ihnen Gutes tun. Sie verachten uns sogar. Und jetzt verweist er auf den Herrn Jesus und sagt, wie es ihm ergangen ist. Jesus hat nur Gutes getan. Er hat nie einen Bedürftigen verachtet. Er hat mehr Liebe erwiesen als jeder andere auf dieser Welt. Er hat keinem je Unrecht zugefügt. Aber dennoch musste er schwer leiden. Petrus verfolgt hier diesen Gedanken noch weiter und schreibt hier, dass das Leiden des Herrn Jesus eben einen tieferen Sinn hatte. Er litt für uns einmal. Es ist wichtig, dass wir dieses Wort hier nicht überlesen. Jesus hat ein für alle Mal für unsere Sünden gelitten. Das, was er getan hat, ist völlig unüberbietbar. Es muss keiner wiederholen. Es kann auch nicht wiederholt werden. Und seine Wirkung ist für alle Zeiten gültig. Über diese Auswirkung berichtet uns auch Vers 18, wo es heißt, damit er uns zu Gott führte. Darum hat der Gerechte Jesus leiden müssen für uns ungerechte Menschen. Jesus will uns Menschen wieder nach Hause bringen, zu sich in seine Nähe. Nur dort können wir wirklich Frieden, können wir Ruhe erfahren, die wir so dringend brauchen. Nirgends sonst wird ein Mensch Erfüllung finden als nur bei Gott. Warum? Weil Gott uns geschaffen hat. Wir kommen von Gott und wir gehören eigentlich zu Gott. Wir wissen das auch aus Prediger 3, Vers 11, dass in jedem Menschen eine Sehnsucht nach der Ewigkeit, die viel mehr ist als nur die Sehnsucht nach den irdischen Dingen. Der Mensch hat eine Sehnsucht nach dem Himmel. Und diese Sehnsucht nach Gott ist in einer viel, viel höheren Dimension angesetzt, als wir uns es vorstellen können. Denn sie kommt aus einer anderen Welt, aus der Welt Gottes, in der es völlig anders zugeht, in der völlig andere Gesetze herrschen als bei uns. Und in diese Welt ist Jesus 40 Tage nach seiner Auferstehung wieder hineingegangen. Und seitdem wirkt er von dort in diese Welt hinein, da wo du und ich uns heute bewegen. Und Jesus hat genau mit seinem Leiden dafür gesorgt, dass unsere Sehnsucht gestillt werden kann. Dass es eine Möglichkeit gibt, zur Ruhe zu kommen. Darum hat er sich so erniedrigt. Darum ist er diesen Weg gegangen, vom Himmel herunter auf diese Erde. Hier hat er gelebt, hat Gutes getan, seine Liebe verschenkt, sich selber letztlich hingegeben und wurde dafür verachtet von den Menschen. Auch der sich hier im Vers 18 vermerkt, er ist getötet worden nach dem Fleisch. Aber er ist nicht im Grab geblieben. Er ist lebendig gemacht worden nach dem Geist. Der irdische Leib des Herrn Jesus, der ist getötet worden. Aber den Geist Jesu, den konnten sie nicht töten. Jesus sagte ausdrücklich am Kreuz in Lukas 23, Vers 46, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Damit ist klar, dass der Geist des Herrn Jesus nicht gestorben war. Er ist in Gottes Hände übergegangen. Und Gott durfte mit ihm tun, was er wollte. Und wir wissen, was Gott gemacht hat. Er hat den Geist Jesu wieder zurückgeführt in den toten Leib des Herrn Jesus. Ihm ein Auferstehungsleib gegeben. Er ist auferstanden von den Toten. Hat die Macht des Todes eben durchbrochen. Und genau dasselbe wird auch eines Tages mit unserem Leib passieren, wenn wir von diesem Herrn errettet sind. Wenn wir sein Gnadenangebot angenommen haben, dann dürfen auch wir diesen neuen Leib bekommen. Wir werden auferweckt zu neuem Leben, so wie unser Herr es vorgemacht hat. Darum ist dieser Jesus in unser irdisches Elend hinabgestiegen, um uns mit seinem Leiden und Sterben zu Gott zu führen, um unsere Sehnsucht nach Himmel zu stillen. Wir haben gelesen in den weiteren Versen, Jesus ist noch woanders hinabgestiegen. Das ist unser zweiter Punkt, Abstieg in das unsichtbare Elend. Der Abstieg in das unsichtbare Elend. Vers 19 haben wir gelesen, in ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. Das ist vermutlich eine der schwierigsten Stellen im Neuen Testament überhaupt. Denn es ist auch die einzigste Stelle in der ganzen Bibel, die uns darüber Auskunft gibt, dass Jesus im Totenreich oder in der unsichtbaren Welt gepredigt hat. Der ganze Text insgesamt bleibt etwas rätselhaft. Luther sagt mal zu dieser Stelle, das ist ein wunderlicher Text und ein finsterer Spruch. So nur einer im Neuen Testament ist, dass ich nicht genau weiß, was der Apostel Petrus damit meint. Und in der lutherischen Bekenntnisschrift lesen wir darüber, wie aber solches zugegangen ist, dass Christus bei den Geistern im Gefängnis war und ihnen die frohe Botschaft gebracht hat, darüber sollten wir uns nicht mit hohen und spitzen Gedanken bekümmern. Das lässt sich nicht mit unserer Vernunft und mit den fünf Sinnen begreifen. Es will einfältig geglaubt werden. Wir sollen es aufsparen bis in die andere Welt, wo uns dies und manches andere voll geoffenbart werden wird. Das scheint mir insgesamt ein sehr weiser Rat zu sein, denn hier handelt es sich wirklich um eine Offenbarung über die unsichtbare Welt, die unseren Verstand definitiv übersteigt. Und eine hermeneutische Regel der Bibelauslegung, die grundsätzlich natürlich bei jeder Stelle gilt, aber für diesen Text ganz besonders, die besagt, wir dürfen nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Und das, was hier steht, ist wirklich sehr, sehr wenig. Wir lesen hier eben nur, dass Jesus im Geist zu den Geistern gegangen ist. Die Frage ist, was waren das für Geister? Waren es dämonische Geister? Waren es Geister verstorbener Menschen? Wir wissen es letztlich nicht. Wir wissen auch nicht, was der Inhalt der Predigt Jesu dort war. Viele behaupten, dass Jesus dort evangelisiert hätte, aber das griechische Wort, das hier für Predigen steht, ist nicht das typische Wort für evangelisieren. Vielmehr hat es die Bedeutung von Herolden, etwas ausrufen, eine Botschaft verkündigen, wie ein Bote es gemacht hat. Jesus konnte also genauso gut das Gericht gepredigt haben. Oder einfach nur seine Herrschaft über die finstere Welt ausgerufen haben. Damit allen in der unsichtbaren Welt bekannt ist, dass nicht Satan, sondern Jesus der Sieger von Golgatha ist. Dann wäre es eine Siegesbotschaft gewesen, die dort verkündigt worden ist. Es ist weiterhin auch nicht klar, was mit dem Gefängnis gemeint ist. Ist es das Gefängnis der gefallenen Engel oder das Gefängnis, in dem ungläubige Menschen sitzen? Wir können hier nur spekulieren letztlich. Petrus sagt auch kein Wort darüber, was die Botschaft bewirkt hat, die Jesus gepredigt hat. Wir lesen kein Wort, dass durch diese Botschaft jemand gerettet wurde. Und darum sollten wir oder dürfen wir hier auch nicht behaupten, dass Jesus in der Totenwelt evangelisiert hat. Also, dass er Menschen nochmal nach dem Tod die Möglichkeit gegeben hat zur Umkehr. Schließlich gibt es zu viele eindeutige Stellen, die eben das Gegenteil behaupten, dass der Mensch zu Lebzeiten sich bekehren soll und diese Zeit irgendwann abgelaufen ist. Denken wir nur an die unüberwindbare Kluft, die zwischen dem reichen Mann und dem Lazarus steht. Lukas 16, Vers 26, könnt ihr das nachlesen. Oder auch die Stelle im Hebräerbrief, Hebräer 9, Vers 27, jedem von uns ist es einmal bestimmt zu sterben, danach aber das Gericht. Da ist nirgends die Rede von einer Zusatzmöglichkeit zum Umkehren. Des Weiteren beschränkt sich Petrus hier auf eine ganz bestimmte Gruppe von Geistern, denen Jesus gepredigt hat. Vers 20, wo es heißt, nämlich denen, welche einst ungehorsam gewesen waren, als Gottes Langmut und Geduld wartete in den Tagen Noahs. Jesus predigte also zu Geistern, die zur Zeit Noahs gelebt haben. Damit könnten die bösen Engel von damals gemeint sein oder auch die ungläubigen Menschen, die zur Zeit Noahs gelebt haben. Wir merken insgesamt, es bleiben viele Fragen ohne klare Antworten. Wir stehen vor so manchem Rätsel und es geht auch den Theologen nicht anders. Auch sie sind sich nicht wirklich einig, was hier gemeint ist. Ich glaube, daher ist es hilfreich zu schauen, in welchem Gesamtkontext bewegen wir uns denn in dieser Stelle? In welchem Kontext sind diese Aussagen des Petrus eingebettet? Vielleicht will er uns nämlich gar nicht die Geheimnisse Gottes über die unsichtbare Welt im Detail erklären, die uns hier vielleicht brennend interessieren würden. Vielmehr denke ich, dass diese Verse einen anderen Kontext haben, den wir uns auch schon in den letzten Predigten angeschaut haben. Sie stehen im Zusammenhang mit Leiden. Und Petrus macht hier mit seinem Hinweis auf das Leiden und Sterben Jesu deutlich, er führt es ja auch in Vers 18 ein, dass Leiden nicht nur Gottes Willen entspricht, wie es in Vers 17 sagt, sondern Leiden dient auch einem ganz bestimmten Zweck. Gott verfolgt damit seine Ziele. Bei unserem Herrn war es das Ziel, dass er uns zu Gott führte. Vers 18. Deshalb musste der Ungerechte für die Gerechten leiden, weil Gottes Rettungsaktion nicht ohne sein Sterben möglich war. Erst dadurch hat er das Werk vollbracht, zu dem er von seinem Vater im Himmel auf die Erde gesandt war. Und dieser Sieg auf Golgatha hat ihm nun den Zugang auch in die unsichtbare Welt hinein verschafft. Damit beschäftigen sich ja dann diese schwierigen Verse 19 und 20. Und konkret heißt es, seit diesem Triumph über Sünde, Tod und Teufel durchdringt der Geist des Herrn Jesus auch die unsichtbare, finstere Welt, also die Welt, in der die ungehorsamen Geister gefangen gehalten werden. Mit anderen Worten, es gibt nichts, was vor Jesus sicher ist. Jesus, er hat überall Zugang. So wie es auch in Offenbarung 1, Vers 18 bestätigt wird. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Niemand außer Jesus bestimmt darüber, wer in die Hölle kommt und wer nicht. Jesus allein legt fest, wer im Tod bleibt und auch wer aus den Klauen des Todes befreit wird. Diese Verse, sie unterstreichen also in ganz besonderer Weise die Größe, die Macht, die Herrlichkeit Gottes, die sich an seinem Sieg festgemacht hat auf Golgatha, an seinem Sieg über Sünde, Satan und auch über seine Dämonen. In Vers 20 wird noch ergänzt, warum die Geister in dem Gefängnis sitzen. Wir lesen dort, weil sie ungehorsam waren, weil sie sich weigerten zu glauben. Und Gott hatte doch eigentlich so lange mit ihnen Geduld gehabt. Gott hat ihnen so viel Zeit gegeben, um Buße zu tun. Sie hatten damals sogar ein sichtbares Zeichen, eine sichtbare Warnung Gottes vor Augen, nämlich den Bau der Arche. Darauf verweist Petrus jetzt im Anschluss, die Arche war eine lebendige Predigt für sie zur Umkehr. An der Arche haben sie sehen können, dass Gott sein Gericht schicken wird. Aber sie haben weiter an ihrem Ungehorsam festgehalten. Darum sitzen sie jetzt in diesem finsteren Gefängnis. Nur 8 Personen wurden damals gerettet. Alle anderen sind umgekommen. Und warum sind diese 8 Menschen nicht umgekommen? Weil sie den Worten Gottes gehorcht haben und hineingegangen sind in die sichere Arche der Rettung. Für alles andere hat danach Gott gesorgt. Für die Ungläubigen bedeutete das Wasser, das dann kam, Gericht. Sie haben darin ihren Tod gefunden. Die Gläubigen dagegen, diese 8 Personen, sind von dem Wasser der Sintflut getragen worden, bewahrt worden. Und an dieser Stelle macht Petrus nochmal einen Einschub. Und er bringt jetzt noch die Taufe mit ins Spiel. Er sagt hier in Vers 21, das ist ein Vorbild auch der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Für Petrus ist die Sintflut also ein Vorbild für die Taufe. Zur Zeit des Neuen Testaments und auch bis heute in unsere Zeit sind ja nur die getauft, die eine persönliche Umkehr zu Jesus erlebt haben. Und bei ihnen allen ist es wie bei Noah auch. Nicht das Wasser hat die rettende Wirkung, sondern allein der Glaube. Der Glaube und die Arche. Sie bringen die Rettung. Genauso rettet auch uns in der Taufe nicht das Wasser, sondern allein der Glaube an das Erlösungswerk unseres großen Herrn Jesus. Er ist für uns diese Arche. Und das Wasser der Taufe steht dabei symbolisch für das Gerichtsmittel. Es ertränkt den alten, sündigen Menschen im Wasser. Wer aber an Jesus glaubt, also in der Arche sitzt, der darf auch wieder auferstehen. Der kommt wieder raus aus dem Wasser. Der bekommt ein neues Leben geschenkt in Jesus und er geht einer sicheren, neuen Zukunft entgegen. Er darf Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott, darf Frieden im Herzen haben und, wie wir es gelesen haben, ein ruhiges, gutes Gewissen. Denn er ist nach Hause gekommen. Er ist dort angekommen, wo seine Seele eigentlich hin möchte. Die Frage an dieser Stelle ist, bist du auch schon in dieser Arche mit dabei? Hast du diesen Worten Gottes, dieser Einladung Gottes gefolgt und bist du gerettet? Nicht die eigenen Werke, nicht das eigene Tun rettet uns, sondern dieser Glaube auf Gottes Worten. Er lädt uns ein, ihm zu folgen. Er ist die Arche, die uns nach Hause bringen kann. Bei diesen ersten beiden Punkten haben wir also gesehen, Jesus ist zunächst in unser irdisches Elend hinabgestiegen, um uns zu Gott zu führen. Und Jesus ist auch im Geist in das unsichtbare Elend hinabgestiegen, um dort zu predigen. Er hat alle Macht. Aber das war noch nicht alles. Nach dem Abstieg kommt nun der Aufstieg in den Himmel. Unser dritter Punkt. Wir lesen davon in Vers 22. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Nun hat Jesus den Ehrenplatz bei Gott bekommen. Er sitzt neben Gott als die rechte Hand Gottes. Ja, er hat alle Vollmachten im Himmel und auf der Erde und auch unter der Erde. Alles ist ihm zur Verfügung. Und wir lesen auch davon, dass alles Gericht dem Sohn übergeben worden ist. Darum kann sich keine Macht mehr gegen Jesus stellen. Nichts kann sich gegen ihn erheben. So wie dieser Vers 22 es ja gerade bestätigt hat. Es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Sie sind ihm bereits untertan. Nicht, sie werden es irgendwann sein. Sie sind es heute schon. Jesus hat bereits über alles gesiegt. Nichts ist davon ausgeschlossen, nicht mal die unsichtbare Welt. Jesus hat alle Verfügungsgewalt. Und nun sitzt er auf dem himmlischen Thron. Von dort regiert er über den ganzen Geschichtsverlauf, auch wenn es viele der Menschen, die auf dieser Erde leben, gar nicht wahrnehmen. Gott regiert, nicht die Menschen. Denn er ist es, der Könige einsetzt und er setzt sie auch wieder ab zu seiner Zeit. Er ist der Herr auch der Politik in jedem Staat dieser Erde. Er ist auch Herr über alle Naturkatastrophen, über alle Seuchen, über alles, was uns begegnet auf dieser Erde. Und er ist sogar Herr über die Christenverfolgung, von der wir vorher gehört haben. Er lässt es schon seit 2000 Jahren zu. Jesus weiß, was mit den Christen in Indonesien, in Nordkorea, im Sudan und so weiter gemacht wird. Jesus weiß, wie viel Unheil mit dem Antichrist und seinen Verbündeten ja noch bevorsteht. Wir lesen das in der Offenbarung, was alles noch auf uns zukommen wird, wenn sich die Macht des Bösen völlig entfalten wird. Auch das wird Jesus zulassen, aber nur, um am Ende zu zeigen, wer wirklich der Herr dieser Weltgeschichte ist. Der Endsieg, er gehört unserem Herrn und er hat ihn schon errungen. An diesem Sieg kann niemand mehr rütteln, egal wie sehr die Menschen und auch Satan tobt. Und das Schöne bei alledem ist, auch wenn Gott das Böse in so vielfältiger Weise heute, morgen, auch in den nächsten Tagen und Jahren noch zulässt, so ist und bleibt Jesus doch auch gleichzeitig immer die Quelle alles Guten. Jesus schenkt ja dieser Menschheit trotz ihrer ablehnenden Haltung Gott gegenüber immer noch Gnadenzeit. Immer noch dürfen Menschen umkehren. Immer noch geht er den Einzelnen nach, damit sie wieder nach ihm fragen, damit ihre Sehnsucht gestillt wird, damit Menschen Ewigkeit erleben. Und wir in unseren Breitengraden, wir haben sogar noch das Vorrecht, dass wir nach wie vor in guten sozialen Verhältnissen leben, dass wir Religionsfreiheit haben, anders wie Josua uns vorher berichtet hat. Und immer noch sendet Gott Missionare in alle Welt. Der Missionsauftrag, er ist immer noch in vollem Gange, weil das Evangelium aller Welt verkündigt werden muss. Jedem Menschen, er soll es hören. Und wenn dieser Tag gekommen ist, wo alle Völker vom Evangelium gehört haben, dann wird Jesus wiederkommen, als dieser große König, der sein ewiges Reich aufrichten wird. Vers 22 sagt es eigentlich sehr deutlich, Jesus, er hat schon alle Gewalten, die sich gegen ihn gestellt haben, unter seine Füße getan. Darum gibt es nichts mehr, was der Herrschaft Jesu widerstehen kann. Nichts auf dieser Welt kann ihn hindern, seine Pläne auszuführen. Und es macht auch uns Mut. Gott wird seine Verheißungen erfüllen. Genau wie er es beim Abraham gemacht hat, obwohl es menschlich gesehen völlig aussichtslos war. Er blieb seinen Versprechen treu. Und darum wird sich auch der ganze Heilsplan Gottes, wie wir ihn in seinem Wort finden, bis ans Ende erfüllen. Nichts davon wird weggelassen. Und auf unser eigenes Leben angewandt heißt es, wohl uns, wenn wir unser Leben auch ganz unter die Herrschaft dieses großen Gottes stellen. Wohl uns, wenn der König der Könige über unseren Alltag verfügen darf. Denn einen besseren oder einen stärkeren König als Jesus gibt es nicht. Mit ihm an unserer Seite, mit ihm in unserem Herzen, dürfen wir auch ganz beruhigt und gelassen mitten in dieser bösen Welt leben und walten. Ich möchte schließen mit einer kurzen Erzählung und drei Fragen zum Nachdenken. Der Sekretär des großen englischen Staatsmannes Oliver Cromwell hat mal in einer Hafenstadt übernachten müssen. Er konnte aber nicht einschlafen, hat sich im Bett hin und her gewälzt. Sein Diener aber hat wunderbar tief und ruhig geschlafen. Der Sekretär hat schließlich den Diener geweckt und dieser fragte erstaunt, was denn los sei. Der Sekretär antwortete: Ich kann nicht schlafen. Ich fürchte, irgendetwas wird auf unserer Reise schiefgehen. Darauf sagte der Diener: Mein Herr, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, klar, schieß los, sagte dieser. Hat Gott die Welt regiert, bevor Sie geboren wurden? Der Sekretär antwortete: Ganz gewiss tat er das. Der Diener fragte weiter: Und wird er Sie auch weiter regieren, wenn Sie einmal gestorben sind? Der Sekretär antwortete: Sicher wird er das. Da sagte der Diener: Dann, mein Herr, lassen Sie ihn doch auch die Gegenwart regieren. Rechnen wir, rechnest du mit der Gegenwart Jesu in deinem Alltag, in deinen vier Wänden? Darf Jesus dein Leben regieren, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche? Darf seine starke Hand sich auch bei dir um alle deine Sorgen, Probleme und Nöte kümmern? Ich möchte euch gerne einladen zu einer Gebetsgemeinschaft, dass wir mit Gott nochmal besprechen, was uns auf dem Herzen liegt, was wir ihm sagen wollen. Seid frei zum Gebet und ich schließe dann die Runde ab.